Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Ja, hallo Hahn und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe im Hahner Podcast. Auch in dieser Folge bleiben wir wieder in Grüten, freut mich ganz besonders. Und ich spreche mit einem jungen Mann, der 2015-16 neu nach Deutschland gekommen ist, im Zuge des Familiennachzugs. Sein Vater hatte sich seinerzeit aus Syrien auf den Weg gemacht und hat dann die Familie zurückgeholt. Haben schon einige Städte in Deutschland gesehen und Sam lebt jetzt in Grüten. Und dort habe ich ihn dann auch tatsächlich getroffen. Es war eine Zufallsbegegnung. Wir kamen ins Gespräch und ich habe gesagt, Mensch Sam, das ist doch eine richtig schöne Geschichte, die du uns mal erzählen könntest. Wie die Integration hier in Deutschland läuft, wie auch so dein erster Eindruck von Deutschland war und wie es überhaupt so der Beginn war und das Ankommen war. Ja, das Thema Migration immer noch in aller Munde. Ich weiß, es ist ein sehr schwieriges Thema, oftmals eben auch kritisch betrachtet. Und insofern lade ich hier jeden ein, sich mal ein eigenes Bild zu machen. Ich glaube auch von einer gelungenen Integration. Und ja, sucht auch gerne die Erfahrung und die Begegnung mit Menschen mit Fluchterfahrung, sammelt da eure Eindrücke, macht vor allem eigene Erfahrungen. Ich glaube, das ist heutzutage ganz, ganz wichtig. Hier in Hahn ist das Thema so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Ich weiß noch, 2016 war es ein Megathema, auch als dann nochmal viele Flüchtlinge aus der Ukraine zu uns kamen. Aktuell ein bisschen stiller geworden. Ich sehe das hier nochmal als Diskussionsbeitrag für die Diskussion in unserer Stadt. Ja, bei der Gelegenheit nochmal vielen Dank fürs Reinhören und jetzt viel Spaß.
Marhaba wa ahla sahla fikum bi hadha al-podcast.
Ja, hallo Sam, ich grüße dich auch. Ganz lieben Dank. Das war eine Begrüßung auf Arabisch, gell?
Das stimmt. Hallo Frank.
Hi Sam. Ja, wir haben uns vielleicht mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer zufällig getroffen im Wiedenhof in schönen Grüten. Ich war da mit dem Kumpel Jörg, den kennt der eine oder andere hier auch aus dem Becher-Talk. Und da haben wir da was gegessen, was getrunken und du hast da gearbeitet und hast uns sozusagen immer schön mit neuem Füchschenbier versorgt.
Genau.
Und irgendwie kam man dann so ins Gespräch und du hast ein bisschen auch so deine Geschichte erzählt und dann habe ich gedacht, Mensch, ist eigentlich so eine ganz positive Geschichte, die würde ich auch ganz gerne hier im Podcast mal erzählen wollen. Und denn du bist aus Syrien sozusagen zu uns gekommen, über ein paar Umwege, über Köln, über Dresden und, wohnst jetzt hier eben bei uns in Hahn oder in Grüten besser gesagt. Und ja, erste Frage mal so von mir. Wie gefällt es dir hier in Hahn und Grüten?
In Grüten? Ich muss wirklich sagen, dass es mir sehr, sehr gut gefällt. Ich habe jetzt zwar noch nicht so viel von Hahn gesehen, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich in dieser Stadt sehr, sehr wohl fühle. Ja, die Stadt finde ich auch sehr, sehr schön. Ich gehe hier auch zum Fußballverein und ja, läuft super.
Genau, Schule machst du woanders, ein bisschen weiter weg. Kommt eben aus der Kölner Zeit wahrscheinlich oder warum auch immer. Also ein Berufskolleg, glaube ich, ne, wo du zurzeit bist und nächstes Jahr dein Abitur machen wirst. Und die Geschichte ist natürlich jetzt so, weil ich sagte, du stammst ursprünglich aus Syrien und jeder, der sich so ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, mit der aktuellen Geschichte, weiß, dass es in Syrien jetzt nicht ganz so leicht ist und dass viele Menschen eben auch sagen, Mensch, ich möchte erstmal woanders leben, ist halt ein Bürgerkriegsgebiet und insofern mal die Frage, wann kamst du genau nach Deutschland?
Das war 2018, April.
April. Genau. So, und auch wenn du jetzt perfekt Deutsch sprichst, damals konntest du kein einziges Wort wahrscheinlich, oder?
Nein, nein, also als ich nach Deutschland gekommen bin, da konnte ich noch kein Wort auf Deutsch sprechen. Genau, ich habe so mich ein bisschen am Anfang mit der englischen Sprache verständigt mit den anderen Menschen, aber es kam dann sehr schnell dazu, dass ich dann wirklich die deutsche Sprache gelernt habe und ja, dann mit den anderen auf Deutsch kommuniziert habe, sag ich mal so.
Hm. Ja. Ja, das war es ja nicht so, dass du jetzt mit der großen Flüchtlingswelle da 2015, 2016 zu uns gekommen bist, sondern das ist auch so ein kleiner, eigentlich so ein Klassiker, wenn man so möchte. Dein Vater hat sich erstmal allein auf den Weg gemacht, hier nach Europa. Auch dramatisch, tatsächlich, wie man das so immer hört, mit einem Schlauchboot, ne, übers Mittelmeer, ne?
Das stimmt, ja. Also das war so die klassische Geschichte, wenn ich sie immer so nennen darf. Mein Vater kam erstmal nach Deutschland, auch übers Meer und so weiter. Und später sind wir dann mit dem Flugzeug nachgekommen, also der Rest der Familie. Genau, und so ist auch geschehen.
Genau, aber da waren natürlich ein paar Jahre dazwischen. Du warst 10, ne, als der Vater gegangen ist, glaube ich, ne?
Genau.
So, wie war das dann für dich, so mit deiner Mutter, mit den Geschwistern in Syrien zu sein, als Kind? Zu wissen, Vater ist jetzt erstmal weg. Keine Ahnung, wann wie der wiederkommt, wann man sich wieder sieht. Da waren ja viele ungelegte Eier, da waren ja viele ungelöste Fragen. Wie bist du damit so umgegangen? Stelle ich mir auch keine leichte Situation vor, ne?
Nee, aber so ganz habe ich sie auch. Also so ganz habe ich die Geschichte am Anfang nicht erfahren. Das war so, ich war 10 Jahre alt, mein Bruder war 1 Jahr alt und meine Mutter, also wir waren halt alle in Syrien, wir hatten unsere Wohnung und am Anfang war das überhaupt gar nicht so geplant, dass er jetzt für so viele Jahre weg ist. Sondern es war wirklich so die Rede von, okay, er ist halt wirklich so für ein paar Monate weg. Und später kommen wir halt, wenn es gut läuft, nach und dann sehe ich ihn nicht mehr wieder. Das war auch wirklich tatsächlich so, dass als er sich verabschiedet hat von uns, dass es für alle sehr, sehr dramatisch war, sage ich mal so. Und ich war da so als Kind 10 Jahre alt und ich wusste nicht, warum das jetzt so ganz schlimm ist. Das machen ja gerade irgendwie viele so, flüchten oder sich von ihren Familien verabschieden, sage ich mal so, und sich auf den Weg machen zu einem neuen Land. Und ich fand das gar nicht so schlimm. Ich habe gedacht, ja, jetzt ist er dran und ich werde ihn nach ein paar Monaten sehen. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich einfach nicht, dass das ungefähr 3 Jahre sein werden ohne ihn. Und schnell nachdem er weggegangen ist, ein paar Monate danach, beziehungsweise Wochen, habe ich deutlich zu spüren bekommen, was für Auswirkungen das auf mich hatte, auf meine Familie, auf mein Leben. Und ja.
Hatte er dir von der Flucht mit der Überfahrt mit dem Schlauchboot so ein bisschen erzählt?
Ja. Also,
wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist wirklich so, wie man sich das im Film vorstellt. Also so ganz kann ich mir das auch nicht vorstellen. Das klingt wirklich alles verrückt. Aber so hat er mir das auch erzählt. Ich weiß nicht, ob er Fotos davon hat, wie es auf dem Schlauchboot war. Aber es war wirklich so, dass sie circa 7 Stunden, glaube ich, so wie er uns das erzählt hatte, über das Meer gereist ist, sage ich mal. Und auf dem Weg gab es natürlich auch sehr viele Schwierigkeiten so mit dem Schlauchboot. Das Boot war aus Gummi, das Boot war völlig überfüllt. Es gab viel zu viele Menschen, die sich auch bewegt haben und es war sehr gefährlich. Zwischendurch gab es auch das Problem, dass das Boot ein Loch hatte und dann ist auch so Wasser in das Boot reingekommen und dann mussten sie das so mit Eimern so nach draußen, also wirklich ganz verrückt. Und sie haben tatsächlich wirklich nicht mehr so selber daran geglaubt, dass sie es schaffen, noch irgendwo anzukommen. Also das Ziel war gar nicht mehr Deutschland und so das perfekte Leben, sondern das Ziel war irgendwann nur noch, okay, ich würde gerne überleben und das war halt auch schwierig, schwer zu erreichen. Und ja, tatsächlich haben sie das dann auch noch irgendwie geschafft. In Griechenland war das, glaube ich, ja, in Griechenland anzukommen und dann war das wie ein Traum, der wahr wurde, also der verwirklicht wurde. Und dann hat er mir erzählt, alle waren einfach zufrieden, alle waren happy, dass sie überhaupt noch am Leben waren und das mit Deutschland und so weiter und in Deutschland angekommen war so ein Nebending, sag ich mal.
Ja. Ja gut, und dann ging ja für ihn sozusagen das Thema los, er musste ja auch die Sprache lernen, hat am Fuß gefasst, konnte dann hier arbeiten und dann gibt es halt über die Möglichkeiten der Behörden den sogenannten Familiennachzug dann zu organisieren. Und das hat er ja dann gemacht, dann war es für euch ja auch relativ komfortabel, ihr konntet dann, ne, mit dem Flugzeug kommen, er hatte die Tickets besorgt und da kommen wir ja gleich nochmal dazu, wie eure Ankunft dann so war. Ne?
Ja.
Was mich trotzdem nochmal so interessiert ist, jetzt wart ihr da 3 Jahre noch in Syrien. Vater woanders, hat er wahrscheinlich auch erstmal dann hier, als er nach Deutschland kam, auch erstmal kein richtiges Geld. Lebt man dann von den Ersparnissen oder hat die Mutter gearbeitet oder hattet ihr da einen Bauernhof oder wie muss man sich das vorstellen? Wie überlebt man dann da?
Eigentlich, also so wie ich das mitbekommen habe, war das nicht so, dass er jetzt so seine Ersparnisse hatte. Also klar, er war Arzt und so, aber ich glaube nicht, dass er jetzt so viele Ersparnisse hatte, dass ich, sag ich mal, so davon gut leben konnte. Das war halt wirklich das Bild, was man auch so hat. Also er war auch ein Hartz-IV-Empfänger, er hat auch die Hilfeleistungen in Deutschland angekommen und hat auch unter diesen Umständen gelebt. Und ja, also ich weiß, waren da keine Ersparnisse und glaube
Und
ich
ihr in
ähnlich.
Syrien, wovon habt ihr denn gelebt? Da gibt es ja wahrscheinlich gar kein Sozialhilfesystem,
Nein. Also
ne?
meine Mutter hat gearbeitet und mein Papa, er hat uns auch ein bisschen Geld da gelassen. Also die Familie meiner Mutter, die war ja auch da und so ein Teil auch seiner Familie, beziehungsweise auch seine Familie war ja auch da und so hat man auch Unterstützung erhalten. Also so war es, sage ich mal, so leichter, als wenn man niemanden hätte. So.
Verstehe.
Genau, und so haben wir auch gelebt.
Und dann kommt irgendwann der Anruf, Mensch, ihr könnt nachkommen, ich organisiere das und dann wird es langsam ernst, dann packt man seine Koffer vermutlich und wie bereitet man sich auf so eine Ausreise vor? Da warst du jetzt Teenager, warst du jetzt 13?
Ja, also ich habe, glaube ich, gar nicht so viel eingepackt. Für mich war das Hauptziel ist einfach, ich möchte meinen Papa wiedersehen. Ich war 13 und irgendwann hatte ich das Gefühl, er ist nicht mehr so mein, also klar, er ist mein Papa, aber ich konnte ihn mir gar nicht so als Person vorstellen, sondern er war einfach irgendwann so ein visueller Charakter, wenn ich das mal so sagen darf. Und das Hauptziel oder mein Ziel war es halt einfach, ihn wieder zu sehen. Und ja, ich glaube, das hatte irgendwann, also wir haben wirklich ein paar Monate davor erfahren, dass wir nach Deutschland kommen. Ich weiß gar nicht, wie viele, vielleicht 5 oder 6. Ich will mich denen nichts Falsches sagen. Und da habe ich mich natürlich riesig gefreut. Und mein Gedanke war gar nicht so, was will ich mitnehmen, sondern wie sehe ich ihn, wann sehe ich ihn. Und ja, ich möchte ihn so schnell wie möglich wiedersehen. Und ja.
Und dann konntet ihr dann einen Flug bekommen. Wo landete der dann? In Deutschland? Wo seid ihr dann?
Wir sind in Köln gelandet. Also wir sind von Beirut aus geflogen. Das ist in Libanon, das Nachbarsland von Syrien. Wir sind von dort aus geflogen nach Köln und dort habe ich ihn auch wieder zum ersten Mal gesehen nach 3 Jahren. Ja, das war ein sehr schöner Moment.
Ja, und bevor du ihn gesehen hast, dann muss man erstmal noch da durch den Flughafen gehen und dann einen Koffer holen am Kofferband. Was ist dir da so durch den Kopf gegangen? Was war so dein erster Eindruck von Deutschland?
Mein erster Eindruck von Deutschland, also ja, das ist verrückt. Also ich kann mich auch nicht mehr so genau daran erinnern, aber ich war so fasziniert von dem Land, so wie das Land so auf mich wirkte. Das war so, also mein Papa hatte mir so oft Fotos geschickt von den Straßen oder so von schönen Orten, von so Sehenswürdigkeiten, an denen er war. Und er hat mir so gesagt, ja, später, wenn du hier bist, wir könnten hierhin und hierhin und werden dann dahin gehen und dann so. Genau, und so hatte man sich das auch als Kind Deutschland vorgestellt. Ich sage mal so, die Straßen in Syrien oder wo ich gelebt habe, die waren so nicht so die saubersten. Und für mich war so der riesige Unterschied einfach dieses, ich komme nach Deutschland und das ist ein sehr, sehr sauberes Land. Das war so das, was mir so, also wo ich so den größten Unterschied bemerkt hatte und auch heute immer noch sehe, so wie sauber die Straßen sind, wie sauber die Autos sind, wie sauber alles ist und das war so eins der Faktoren, warum ich das so schön gefunden habe und warum ich mich so direkt wohlgefühlt habe.
Das ist interessant. Wobei, das
Also
sagen viele, ne? So
bei mir
der Eindruck der
persönlich.
Sauberkeit, ne? Ja, ja,
Ja,
ja. Die Deutschen sehen das mittlerweile ganz anders. Sie sagen, oh, nee, hier ist dreckig, da liegt ein Papier rum und so, ne? Es war wohl scheinbar noch sauberer vor einigen Jahrzehnten.
das kann sein, ich weiß es nicht. Also so krass kann ich mich jetzt auch nicht so dran erinnern, aber ja, wenn ich so zurückblicke, dann war das, glaube ich, so eins der größten Unterschiede.
Wie
Ja.
schnell musstest du dann in die Schule gehen? War das dann relativ schnell am Anfang oder hattest du erstmal ein paar Wochen Zeit, um anzukommen?
Boah, ich glaube, ich musste erstmal in einen Sprachkurs, um die deutsche Sprache zu lernen. Und ich glaube, so schnell bin ich in die 7. Klasse nicht gekommen, sondern das war wirklich am Anfang ein Sprachkurs, den ich absolviert hatte. Und dann später habe ich dann nochmal hier die 7. Klasse wiederholt und dann ging es los.
Okay, und den Sprachkurs, da hast du es wahrscheinlich bereut, nach Deutschland zu kommen, ne?
Also, eigentlich nicht. Ich war so eins der Schüler, die die Sprache tatsächlich irgendwo schön fanden. Ich habe halt von Anfang an gewusst, ich kann nichts lernen, solange ich es unattraktiv oder unschön finde oder mich oder mir das so aufdrücke. Deswegen habe ich so versucht, mich für die Sprache zu interessieren, sie schön zu finden. Und das hat auch eigentlich gut geklappt. Also so habe ich auch den größten Teil der Sprache gelernt. Ich habe selber die Sprache über YouTube gelernt. Es gab so einen Kanal von einem arabischen Lehrer, der Deutsch auch gelernt hatte. Er hatte, glaube ich, auch C2 und er hat so, ich glaube, 200 Folgen auf YouTube hochgeladen und da saß ich so wirklich als 13-, 14-Jähriger am dich mit meinem Laptop und habe mir so die Folgen angeschaut und mir eine grammatische Grundlage aufgebaut. Und später mit ganz vielen Interaktionen mit Deutschen, sage ich mal so, habe ich dann auch diesen Akzent verloren. Deswegen hört man das eigentlich heute nicht mehr so viel raus. Also man hört das nicht so raus, dass ich eigentlich ausländische Wurzeln habe oder überhaupt nicht deutsch bin.
Nee, das ist richtig. Also wirklich perfektes Deutsch, akzentfrei, ne? Und ja, wundert einen, ne, dass du erst so kurz in Deutschland bist. Ich meine, es gibt ja auch, wir haben ja auch Erfahrungen, die sind hier, sagen wir mal, leben hier seit 30, 40, 50 Jahren und sprechen nur gebrochen Deutsch. Das ist halt auch, hat auch was mit dem eigenen Engagement wahrscheinlich zu tun, ne?
Ja, klar. Also für mich war das auch wirklich so eins der größten Faktoren, dass ich das selber wollte, war so für mich die größte Motivation. Ich war so in der Schule und ich habe so die anderen aus meiner Klasse reden hören und ich war so, Mann, ich würde halt gerne mitsprechen, ich würde mich gerne beteiligen. Ich war so, ich habe dieses Gefühl nicht gemocht von wegen, ja, ich verstehe das gerade nicht oder ich muss erstmal so fragen, was das und das bedeutet, um dann über einen Witz zu lachen. Und er war schon lange vorbei, sage ich mal so. Und das war so die Motivation für mich, einfach mit dabei zu sein, ohne mich so anzustrengen, jedes Mal aufs Neue. Und ja, so kam es tatsächlich. Und nach ein paar Jahren, nach eigentlich 3 Jahren, konnte ich eigentlich sehr, sehr gut Deutsch sprechen, aber noch mit einem Akzent. Und dann ist der auch noch weggegangen.
Und in der Schule, hast du dich da direkt wohlgefühlt oder gab es auch Schwierigkeiten mit Mitschülerinnen oder mit Lehrerinnen?
Nee, also ich muss auch ehrlich sagen, ich war in der, also du meinst jetzt in der Real, also in der Schule, ne? Und nicht in Spanien.
Ja, also als du in die 7. Klasse dann quasi kamst, ne?
Also die siebte Klasse, also ich bin am Anfang auf die Copernicus Realschule in Langenfeld gegangen und dort waren eigentlich auch alle Lehrer sehr, sehr nett. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber das war wirklich sehr nett. Die meisten Probleme hatte ich, glaube ich, mit der Sprache und genau, also mit Lehrern hatte ich kein Problem, mit den Schülern eigentlich auch nicht. Es gab so ein paar Schüler, die waren einfach unangenehm und die haben auch so ein Gehänsel für die Sprache, wenn man mal so oft nachgefragt hatte. Aber so wirklich Stress gab es nie so wirklich in der Schule. Es waren einfach so Schwierigkeiten für nicht deutsch sprechende Schüler.
Ich habe ja schon gesagt, du arbeitest im Wiedenhof, so hilfst da aus, Kellner so ein bisschen im Service, ne? Bist du dann da?
Aushilfe. Was für Kraft.
Also ich würde mal sagen, du bist jetzt schon gut integriert hier, ne? Also kannst die Sprache, hast einen Job, machst ein Abitur, hast Ziele, Wünsche, bist im Fußballverein, hast Freunde, ja, also das ist ja auch wichtig heutzutage, dass man da eben auch gut vernetzt ist.
Ja.
War jetzt ein weiter Weg dahin. Was waren denn so die größten Herausforderungen so für dich, um hier anzukommen? Ich will jetzt nicht mal Probleme sprechen, aber ich denke mal so fremdes Land, fremde Sprache, man kennt niemanden. Ist das auch ein Thema so, dass man sich auch mal einsam fühlt oder fängt die Familie das dann alles auf? Wie würdest du das sagen? Was ist die größte Herausforderung für dich gewesen?
Also eins der größten Herausforderungen für mich war das, wirklich Freunde zu finden. Ich habe einen riesigen Unterschied bemerkt, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ich wollte so Freunde machen normal, ich wollte Freunde haben und in Deutschland war es irgendwie alles ganz, ganz anders. Die Spontanität und diese Offenheit den Menschen gegenüber oder so als Kind, als Jugendlicher, die war überhaupt nicht so in den Massen vorhanden wie in Syrien. Das heißt, ich war so daran zum Beispiel gewöhnt, dass man spontan kurz mit den Freunden was gemacht hat, noch am selben Tag oder übernachtet oder so. Und das ging eigentlich immer alles klar. Also das hat immer oder fast immer geklappt. Und hier war das so, ich hatte voll die Schwierigkeiten, Freunde zu finden, eben weil die Leute so mehr in ihren Familien waren. Das heißt, die Jugendlichen haben viel mit ihrer eigenen Familie gemacht. Und es gab vielleicht so einen Tag der Woche, wo sie frei hatten. Und um sich mit denen und denen an diesem Tag zu treffen, musste man, so wie das sich für mich angefühlt hat,
einen Termin machen,
wirklich. Und das war so für mich, da hatte ich wirklich so die größten Schwierigkeiten. Also dann hatte ich auch richtig lange Zeit keine Freunde, auch keine Freundin. Und ich würde das auch gar nicht so negativ betrachten, denn da habe ich auch die Sprache gelernt. Genau, da hatte ich die Zeit dafür. Und ja, aber das war wirklich eine Herausforderung für mich. Also weil in Syrien hatte ich auch viele Freunde und hier auf einmal so fast keine mehr. Und das war wirklich schwer für mich am Anfang.
Gab es hier in Deutschland so eine arabische, syrische Community, wo man sozusagen auch so ein bisschen so untereinander bleiben konnte? Oder warst du immer in Kontakt mit Deutschen?
In der Schule oder jetzt allgemein?
So allgemein, so sag mal, deine Mutter, dein Vater, deine Geschwister, also waren die immer gut mit unterwegs mit deutschen Leuten oder war das eher mal so der arabische Teil, weil man da eben die Muttersprache hatte und sich da sicher fühlte und geborgen fühlte? Mhm. Oder war das so austariert, dass man mal da war? Wie muss man sich das so vorstellen?
Das war eher so ein Mix. Also mein Papa ist ja nach Deutschland mit anderen Leuten aus unserem Dorf gekommen, mit anderen Jungs. Und so hatten sie, sage ich mal, hier in Deutschland eine Gemeinschaft, als sie alle angekommen sind. Sie hatten alle etwas gemeinsam, wir waren alle aus demselben Dorf, also sie. Und man konnte sich gut verständigen. Es war auch dennoch so, dass wir noch zum Beispiel deutsche Nachbarn hatten und so weiter. Und mit ihnen haben wir auch ganz viel interagiert am Anfang. So haben wir auch die Sprache sehr schnell gelernt. Aber trotzdem hatte man auch noch so dieses sichere Gefühl der Heimat irgendwo bekommen, indem man sich mit diesen Leuten getroffen hatte. Also so, mit so Leuten, die auch selber aus Syrien kommen oder so. Und ja, das ist auch schön. Also das hat uns damals, glaube ich, viel gegeben.
Jetzt ist ja, sag ich mal, so ein Thema am Heimat. Das ist ja vor allem die Sprache, aber eben auch das Essen, ne?
Ja.
Wie sieht das bei dir heute aus, so nachdem du jetzt hier gut angekommen bist, gut integriert bist? Gibt es immer noch viel aus der syrischen Küche oder hast du auch mittlerweile so ein paar deutsche Gerichte, wo du sagst, die schmecken auch ganz gut oder sagst du, das geht gar nicht?
Ja, doch. Also ich finde halt wirklich, dass also hier zu Hause, es wird irgendwie aus beiden Kulturen gekocht oder von beiden Kulturen Gerichte gekocht oder gemacht. Mhm. Ja. Wir essen viel Deutsch, aber auch viel Arabisch. Deutsch ist halt wirklich so viel mit Nudeln und so weiter, oder das ist so das Typische und da machen wir das, aber ich vermisse auch manchmal so dieses richtig arabische Essen und das macht auch mein Papa manchmal, auch manchmal meine Mama, und ich finde das eigentlich dann noch etwas leckerer oder liegt mir ein bisschen näher am Herzen als das deutsche Essen, aber ich finde, dass das Essen von also in beiden Kulturen sehr schmeckt, mir persönlich.
Also in Deutschland werden ja vor allem viele Kartoffeln gegessen.
Ja, unter anderem.
Ich habe neulich eine Dokumentation gesehen, da haben sozusagen Leute, die hier eine Migration gemacht haben, sie haben dann ihre deutsche Staatsbürgerschaft dann irgendwann bekommen und die haben dann ein Kartoffelfest gemacht. Okay. Weil sie jetzt alle sagen, wir sind jetzt Kartoffeln. Ja, das fand ich auch sehr nett.
Ich würde ein Bierfest machen, glaube ich. Also.
Ja. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den wir mal zumindest erwähnen sollten. Viele wissen das vielleicht gar nicht. Also es gibt unterschiedliche Religionen in Syrien. Ihr seid eine christliche Familie, keine muslimische. Insofern auch dann, nicht, dass jetzt einer nachfragen soll, hey, wie, der trinkt Bier oder Alkohol. Das ist halt bei euch auch wie bei uns in der Religion halt nicht verboten. Gegenteil, die Mönche und Co., die haben immer sehr viel Wein getrunken und sehr viel Bier selber gebraut. Ja. Und insofern ist das, sage ich jetzt mal, sind da deine Wurzeln und ja, insofern haben wir da jetzt nicht das Problem, dass das Haram ist.
Nee,
also, hast du denn heute auch einen gemischten Freundeskreis, also arabische Freunde oder andere Migrationshintergründe im Freundeskreis oder einen ausschließlich deutschen Freundeskreis oder ist das auch gemischt, so wie du es vorhin gesagt hast?
Nee, also hier in NRW, in Hahn, ist es wirklich sehr, sehr gemischt. In Dresden war es auch da ein bisschen anders, da waren wirklich fast alle deutsch. Aber hier ist es nicht mehr so. Ich gehe auch nach Leverkusen zur Schule und dort, sag ich mal so, dort gibt es eigentlich fast ausschließlich Schüler mit einem Migrationshintergrund, sei es türkisch oder irgendwie so polnisch, serbisch, albanisch. Genau, also da ist ein ganz großer Mix in unserer Klasse vorhanden. Und ja, ich mag das auch so. Man kann so viel aus anderen Kulturen lernen, man kann viel von der eigenen Kultur mitgeben und dabei entsteht auch eine schöne Gemeinschaft, finde ich.
Ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied, ne? Hier in Nordrhein-Westfalen, wir sind das halt über Jahrzehnte gewohnt, so ein Schmelztiegel der Kulturen zu sein. Durch den Kohleabbau eben damals nach dem Krieg und der Stahlproduktion, die ja hier sozusagen vor allem im Ruhrgebiet war. Und da kamen ja viele Gastarbeiter dann hier nach Deutschland, ne? Aus Griechenland, aus der Türkei natürlich, vor allem aus Italien. Ja, wenn man mal überlegt, es gab ja zu dem Zeitpunkt keine Pizzeria, es gab keine Dönerbude. Das ist alles nach und nach entstanden, ist heute komplett normal. Und ich habe auch schon erste syrische Restaurants gesehen, tatsächlich.
Ja, hast du auch davon etwas probiert, von unserem Essen?
Tatsächlich aus im Restaurant nicht, aber ich habe mal hier für die Caritas Deutschkurse hier in Hahn gegeben und da waren auch Menschen aus Syrien dabei und wir haben immer zusammen gegessen. Jeder hat immer was mitgebracht.
Okay.
Und das waren oftmals so, na, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die hatten oftmals so Hähnchenteile mit so einem Joghurt-Dip, sage ich jetzt mal, Linsengemüse,
ja, ja.
Ne? Mhm, so, ja, eher so ja. Linsen und Kichererbsen waren da
ja.
viel dabei.
Ja.
Und natürlich Baklava als Nachtisch, ne?
Ja, klar, muss. Ja, ja. Dann würde ich dir aber auch wirklich empfehlen, in ein Restaurant zu gehen, wo du wirklich was isst. Shawarma zum Beispiel, Shawarma.
Shawarma, ja.
Genau.
Ja, in Düsseldorf gibt es den Libanon Express. Da gibt es so Shawarma, da gibt es Falafel,
genau.
So auf die Hand. Das ist auch mal sehr lecker, ja.
Ja, genau.
Was macht denn in deinen Augen eine gute Integration aus, Sam?
Eine gute Integration,
Jetzt mal nicht so aus der Brille der Deutschen, ne, so die, also wir haben ja eine Diskussion, ne? Also viele sagen ja, die Migration ist zu viel, das schaffen wir nicht mehr, wir haben zu wenig Wohnungen, wir haben zu wenig Möglichkeiten, euch im Job zu integrieren, weil es mit den Deutschkursen vielleicht hapert. Also mach's mal kurz, viele sagen, es kommen zu viele nach Deutschland, das schaffen wir jetzt aktuell nicht mehr. So, jetzt hast du ja einen Weg gemacht, du hast dich ja im Prinzip integriert, da gab es Hilfestellungen über Deutschkurse, das hast du schon angesprochen, die Lehrerinnen und Lehrer waren nett. Wenn du jetzt mal sagst, okay, da kommen jetzt relativ viele nach Deutschland, so aus deiner Sichtweise, was wäre da besonders wichtig, um diese Menschen gut in Deutschland zu integrieren?
Also ich kann nur für mich sprechen, ich möchte auch gar nicht so politisch werden, aber für mich ist die Integration gut gelungen, eben weil ich das selber wollte, weil ich das wirklich sehr wollte. Ich wollte mich einfach so schnell wie möglich integrieren. Und ich hatte auch das Glück, so viele Möglichkeiten gehabt zu haben. Das heißt, ich hatte kurz einen Sprachkurs besucht, auch wenn er mir nicht so viel gebracht hat. So, ich hatte die Möglichkeit, einen Sprachkurs zu besuchen. Und ich war auch in einem Umfeld, wo, sage ich mal, viele Deutsche waren, die mich auch so akzeptiert haben, teilweise wie ich war. Und das war für mich der Knackpunkt. Um sich gut zu integrieren, muss man auch wirklich viel Mut haben. Denn besonders, wenn man die Sprache neu lernt, ist es am Anfang sehr schwierig zu sprechen. Also man versteht sehr viel von dem, was die anderen sagen, aber man hat selber nicht den Mut, selber auf Deutsch zu sprechen oder so weiter, weil man denkt, nee, ich könnte das falsch aussprechen oder die anderen könnten mich dafür auslachen und so weiter. Und das hatte ich auch natürlich sehr oft. Und das würde halt besser gelingen, wenn man wirklich ein bisschen mutig ist und sich denkt, ey, auch wenn ich ausgelacht werde, ich weiß danach immer noch mehr, als wenn ich wirklich, also wenn ich einen Fehler mache, dann weiß ich danach immer mehr. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe und so wird es auch immer besser. Und so war es auch tatsächlich. Ich habe viele Fehler gemacht und genau, das war für mich der Knackpunkt, so wirklich Mut zu haben, auf Deutsch zu sprechen. Und so ist mir das auch gut gelungen.
Ja, vor allem die meisten lachen ja gar nicht. Ne? Das, man meint das immer nur, man hat eben Angst davor, dass sie lachen könnten. Ich glaube, es wird eher sogar honoriert, wenn man das macht, wenn man sozusagen Deutsch versucht, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Hm. Aber ich glaube wirklich, dass viele das honorieren, anerkennen und sagen, Mensch, prima, bist auf einem guten Weg und einen da eher unterstützen, als wenn man sich eben gar nicht so traut. Ne? Aber ich habe die gleichen Erfahrungen in dem Deutschkurs gemacht. Die haben alles verstanden. Aber wenn es darum ging, selber mal Sätze zu bilden und selber mal einen Satz auszusprechen oder was vorzulesen, da waren auch einige dabei, die so Hemmungen hatten und das nicht so gut konnten. Und die es regelmäßig gemacht haben, jede Woche sich getraut haben, eben auszusprechen, die haben auch die Fortschritte gemacht, ne?
Also ich muss ehrlich sagen, dass ist wirklich so, aber halt eher in der Erwachsenenwelt, in der 7. Klasse oder in der 8. Klasse oder wenn man so gut mit anderen Jugendlichen unterwegs war, da kam es halt wirklich schnell dazu, dass man ausgelacht wurde oder so Kommentare, sag ich mal, geäußert wurden. Zum Beispiel, ich kann mich auch ganz genau an die Situation erinnern, da habe ich nicht Fahrradsattel gesagt, sondern Fahrradstuhl, weil ich einfach
so
Begriff nicht kannte. Ja, und da dachte zum Beispiel jeder, ne? Also das ist auch irgendwo lustig, aber das nimmt man auch irgendwo so mit von wegen, ja, war halt nicht richtig. Und da, wenn man einen nicht so engen Kreis hat, dann wird man ausgelacht und das bleibt auch manchmal lange und ja, das ist so und genau, der Schlüssel, also ich fand das halt wirklich wichtig, dass man dennoch irgendwie sich traut, etwas zu sagen. Ja, aber ich glaube auch wirklich, dass wenn man einen richtigen Sprachkurs besucht, so als Erwachsener, das eigentlich dass man dort nicht ausgelacht wird. Also ich glaube auch da.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, lieber Sam, ist es doch auch ein Punkt, der für eine gute Integration sorgt, wenn man sich auch traut, auf Deutsche dann zuzugehen, also sei es jetzt die Nachbarn, ne, und sich mit denen zu unterhalten oder sich gegenseitig mal einlädt, um sich kennenzulernen. Anstatt, viele sagen ja, es gibt so Parallelgesellschaften, ne, in einigen Communities, insbesondere jetzt in Großstädten, wo ganze Stadtviertel im Prinzip in einer Hand einer Nationalität sind. Und dann brauche ich natürlich nicht groß jetzt anders kochen, anders reden, sondern kann ich im Prinzip in meiner alten Welt hier in Deutschland dann sozusagen leben. Ich glaube, das wird dann schwieriger. Ich glaube, in so einer kleineren Stadt wie Langenfeld, wo du gestartet bist, und jetzt in Hahn, da ist es, glaube ich, auch von Vorteil, wenn man sich mit den Einheimischen auch mal austauscht, ne? Oder im Verein. Ja. Ne? Du bist ja im Fußballverein.
Klar, wie gesagt, also für mich ist es halt wirklich, oder es war am bedeutendsten, dass ich das wirklich selber wollte. Ne? Also ich glaube, die Leute, die in so einer Parallelgesellschaft leben, ich glaube, die möchten sich gar nicht integrieren und so kann auch keine gute Integration gelingen, so kann überhaupt gar keine Integration gelingen. Man muss es wirklich irgendwo selber wollen und wenn man es will, dann schafft man es auch meiner Meinung nach. Denn um sich zu integrieren, also da es kommt ja nicht nur darauf an, wo man wohnt und was für Leute man in seinem Umfeld hat, sondern welche Schule besucht man, mit welchen Leuten interagiert man in dieser Schule, was macht man noch zusätzlich, das heißt, wenn ich das Gefühl habe, okay, in meiner Schule komme ich nicht so wirklich voran, dass man sich dann einen Verein sucht oder ich weiß nicht, so sich mit Leuten trifft, versucht neue Leute kennenzulernen und ich glaube, irgendwo findet man da den einen oder anderen Weg, wo man wirklich mehr Kontakt zu Deutschen aufbauen kann, um so die Sprache zu verbessern, um so von der Kultur kennenzulernen und ja, aber ich möchte das überhaupt nicht ausschließen, dass das auch eine deutliche Rolle spielt, wo man aufwächst, in welcher Stadt man lebt, auf jeden Fall. Ne? Aber wie gesagt, für mich ist es so, wenn der Wille nicht da ist, dann kann auch nichts umgesetzt werden und es kann auch, also man kann auch nichts erreichen, wenn man das nicht möchte.
Das ist genau der Punkt. Also das hast du genau richtig erkannt. Finde ich super, dass du das so analysiert hast. Denn es gibt ja zum Beispiel auch Deutsche, ne? Die gehen ins Ausland zum Auswandern, können die Sprache nicht, wundern sich dann, dass das nicht funktioniert. Oder auch viele, die dann irgendwo 2 Wochen nach, weiß ich nicht, irgendwo ins Ausland fliegen, ja, und meinen, da würden jetzt alle Deutsch sprechen. Ja, weil sie kein Englisch können und weil sie die Heimatsprache schon mal gar nicht ausprobieren können. Das finde ich auch mal ganz schwierig. Da fängt es ja schon mal an, ne? Also, da muss man sich jetzt nicht integrieren, wenn man Urlaub machen möchte. Aber ich sag mal, wenn man sich mit den Einheimischen ein bisschen austauschen möchte, dann halte ich es schon für gegeben, dass man zumindest weiß, was Danke, Bitte, Guten Tag, Auf Wiedersehen und sowas heißt und dass ich ein Bier bestellen kann in der Landessprache. Und selbst wenn ich das vorlese aus der App oder aus dem Sprachführer, das hat auch ein bisschen was mit Respekt der Einheimischen gegenüber zu tun, finde ich jetzt persönlich. Ne?
Klar.
Möchtest du auch die deutsche Staatsbürgerschaft irgendwann mal erwerben?
Ja klar, also eigentlich war es auch tatsächlich so, dass ich sie jetzt bekommen sollte, aber irgendwie meldet sich Datan nicht. Hier so an der Stelle,
wie gesehen, schöne Grüße, Datan, Grüße, ja, genau, gehen schöne raus.
Grüße gehen raus. Nee, also es war wirklich so, dass wir das, dass ich das bekommen sollte es war so, wir haben das beantragt und ich soll das erst dann bekommen, wenn ich 6 Jahre in Deutschland bin und das bin ich jetzt, aber irgendwie kommt da nichts, deswegen muss ich mal kurz eben, also nicht eben, aber muss ich irgendwann demnächst kurz nachfragen.
Okay, das ist ein wichtiger Punkt.
Aber, genau, ich möchte die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und Deutsch werden, offiziell.
Muss man da noch einen Test ablegen oder brauchst du das jetzt nicht mehr?
Also es war so, dass als wir das beantragt hatten, dass ich zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt war und wenn man minderjährig ist, muss man das nicht tun. Dafür musste das mein Papa machen und er hat so den Test auch bestanden, alles richtig gehabt und genau, wir hatten das beantragt und deswegen war das gar nicht notwendig. Ich bin zwar gerade momentan 19, aber ich muss ihn trotzdem nicht machen, denn es kommt wirklich nur darauf an, wie alt man ist, zu dem Zeitpunkt, wann man den Antrag gestellt hat.
Okay, und heißt das dann auch doppelte Staatsbürgerschaft? Also kannst du die syrische behalten oder gibst du die dankend wieder ab?
Nee, ich behalte sie. Ich habe dann zwei Reisepässe. Ich bin dann syrisch und deutsch.
Ja, cool.
Ja, finde ich auch.
Ja, und in der Schule lernst du auch gerade noch Spanisch, ne? Hast du mir erzählt, ne?
Ja.
Mensch, dann bist du ja Sprachgenie hinterher. Dann kannst du Arabisch perfekt, Deutsch perfekt, Spanisch gut und Englisch auch halb perfekt.
Ja, also Englisch nicht halb perfekt. Ich würde schon sagen, dass ich mich gut verständigen kann auf Englisch, aber ich bin da auch auf dem Weg, meine englische Sprache und spanische Sprache zu verbessern. Also da bin ich auch dabei.
Hast du auch schon berufliche Wünsche und berufliche Ziele oder weißt du es noch nicht?
Ich weiß es nicht. Ich habe so viele Interessen, aber was wirklich meine Leidenschaft ist oder wo ich arbeiten möchte, Weiß ich nicht, aber gerade finde ich so Bereich Medizin, Pflege vielleicht auch sehr interessant. Auf jeden Fall, was mit Menschen zu tun hat und wo ich so meiner Ansicht nach die Welt irgendwo zu einem besseren Ort machen kann. Aber ich bin selber dabei, noch das herauszufinden, wo und was ich machen möchte.
Ja, du hast jetzt noch ein bisschen Zeit bis zum Abitur. Oftmals gibt es ja dann auch die Möglichkeit, dass man dann auch nochmal sich anders orientiert oder gibt auch diese freiwilligen sozialen Jahre, ökologisch oder eben sozial im sozialen Bereich oder was auch immer. Da kann man sich auch nochmal orientieren. Bist ja noch ein junger Kerl, ne? So. Und dann kannst du ja gucken, ob du dann studieren möchtest oder eine Ausbildung machen möchtest. Das Gute ist ja jetzt in Deutschland durch den Fachkräftemangel, da öffnen sich ja ganz viele Türen, ne? Also ganz viele Leute sind ja hinterher froh, wenn sie einen Auszubildenden oder einen guten Absolventen von der Uni bekommen, der hier leben und arbeiten möchte, ne?
Ja, das ist so. Also, ich mache wirklich viele Gedanken, was ich werden möchte, also wo ich einsteigen möchte, aber gerade kommt nicht viel und mein Plan ist es vielleicht nach dem Abitur ein Auslandsjahr zu machen oder vielleicht so 6 Monate in Spanien zu verbringen, um die Sprache halt eben besser zu lernen und auch vielleicht so Erfahrungen zu sammeln, also berufliche Erfahrungen. Ja.
Cool, ja, Mensch, das klingt gut. Eine Reise ist übrigens auch immer Hahn wert, also ist von Grüten nicht ganz so weit entfernt. Du hast mir das erzählt, du wohnst in Hahn, fährst jeden Tag nach Leverkusen zur Schule, kommst dann von Leverkusen wieder nach Grüten, hast dann viel um die Ohren, Klausurenphase, Sportverein und so weiter und so fort.
Ja,
Pendelst eigentlich nur noch zwischen Grüten und Leverkusen.
genau.
Ja, genau.
Genau, also ich bin gar nicht so oft unterwegs, vielleicht mal so an dem einen oder anderen Wochenende so mit ein paar Freunden vielleicht in die Stadt, in die Altstadt, vielleicht so Düsseldorf, dann eben ein bisschen fahren oder so, aber das passiert auch wirklich selten. Sonst bin ich wirklich nur zu Hause, vielleicht bei meiner Freundin, ich habe ein Fußballspiel, bin beim Training oder ich verbringe ja Zeit zu Hause alleine, ich lerne und ja.
Ein kleiner Tipp jetzt im September ist Kirmes in Hahn.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, gute Zeit mit Freunden zu verbringen.
Kennst du doch, ne? Die Kirmes oder
Ja,
warst du? Naja, warst du
klar.
schon, ne?
Weiß
Ja, und
schon.
Grüthener Dorf, das habt ihr ja auch. Also insofern, es gibt ja genug Möglichkeiten hier auch in den Ortschaften zu feiern. Ja, lieber Sam, ich sag mal ganz lieben Dank an dieser Stelle. Das war wirklich toll, das mal von dir so zu hören. So deine Ziele, deine Wünsche, deine Geschichte, wie du hingekommen bist mit der Familie. Ich wünsche natürlich dir und deiner ganzen Familie viel Erfolg bei allen Dingen, die ihr da jetzt tut. Viel, viel Glück weiterhin. Ja, dass alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Und toi, toi, toi. Also nochmal ganz lieben Dank für das heutige Gespräch.
Ja, das freut mich, Frank. Also vielen Dank auch für die Einladung. Hat mich auch gefreut.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.